die Menschen, die sind jetzt halt, oder die Patienten sind jetzt halt auf sich selbst gestellt, weil die Ärzte diese Wissenslücke haben. Wenn du aus der Kurve fliegst, dann baust du gar nichts mehr auf. Und dann, dann komme ich mit meiner Symptompalette und dann hören mir die Leute schon zu. Und manchmal erreiche ich sie auch, bevor es knallt. Mikroplastik ist ja nicht normalerweise vorgesehen.
Ja.
Also das ist so ein bisschen meine Einstellung. Oder auch die Schwermetallbelastung in Fischen und so weiter. Das sind ja alles Belastungen, die wir eigentlich ja gar nicht haben sollten. Und man muss einfach diese Unterscheidung machen. Also die Schulmedizin ist toll, um Krankheiten zu behandeln, wenn sie akut sind, so wie du es vorhin gesagt hast. Diese ganze Schwurbler-Thematik, finde ich, hat schon auch ihre Berechtigung, weil ganz viele Menschen wirklich so ein profundes Halbwissen haben und ihre Grenzen nicht kennen. Und ich finde, das wird im Medizinstudium schon gut gelernt. Wo sind die Grenzen von der Lebensstilmaßnahme? Wo müssen wir medizinisch eingreifen?
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Halleluja Gesundheitspodcast. Ich habe heute einen richtig coolen Gast hier, Lea Feder. Lea ist Ärztin und betreut vor allem Unternehmer, Leistungsträger, um langfristig gute Energie zu haben oder wenn man Burnout hat oder gesundheitliche Herausforderungen, dass man zurück ins Leben kommt und, sagen wir mal, Gesundheit gut in seinen Alltag integriert. Im Medizinstudium hast du dann oder auch vor dem Medizinstudium hast du dann bemerkt, ist alles geil hier, aber wir brauchen präventiv, müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen und wo ist quasi das Ergänzen?
Ja.
Oder was ist dir da aufgefallen? Was fehlt und was sagst du dazu?
Also was mich primär genervt hat, war in der Schule so die ganzen Leute, die einfach keinen Sport gemacht haben und die ihren Körper nicht verstanden haben. Wenn man mal so aufmerksam durchs Leben geht und sich so diese privaten Gespräche anhört beim Abendessen, beim Kaffee trinken, wie auch immer, dann geht es super oft um das Thema Gesundheit. Die Leute haben immer irgendwelche Thesen, ja, ich mache jetzt die Diät oder ich mache jetzt das, ich lasse das jetzt weg, ich vertrage das nicht mehr. Und die haben so eine Trennung von sich selbst und ihrem Körper. Sie betrachten ihren Körper immer als eine eigenständige Person sozusagen, die irgendwas macht, was sie nicht kontrollieren können. Ja. Und das finde ich total schlimm, also Depersonalisierung nennt man das in der Medizin. Also wir auch nicht so aufgerollen, aber was mich immer stört, ist, dass das Verständnis nicht da ist und wir das nicht lernen in der Schule, wir das auch später nicht lernen, dass es super schwer ist, an gute Informationen zu kommen. Was brauche ich eigentlich? Wie kann ich meinen Körper wirklich unterstützen? Es gibt ja 1000 Trends und für die wenigsten passen diese Trends. Und es gibt aber super wenig Möglichkeiten rauszufinden, was passt denn jetzt zu mir? Und dafür möchte ich eine Antwort bieten.
Verstanden. Das heißt, du, dein Eindruck ist, dass viele Leute eine schlechte eigene Körperwahrnehmung haben und immer, sagen wir, eine Idee, was könnte man machen, aber das halt nicht fundiert betreiben und auch keine messbaren Ergebnisse hinter sind.
Genau. Auch gar nicht strukturiert. Also da fehlt so das System. Die optimieren dann an einer Stelle, aber vergessen eigentlich die Basis.
Ja. Wenn du jetzt zurückblickst auf dein Medizinstudium, habe ich eine Frage, die mich selbst interessiert. Ich habe schon viele Freundinnen und Freunde danach gefragt, nach dem Medizinstudium, habt ihr irgendwas über das Thema Schlaf oder über das Thema Entgiften gelernt? Weil es heißt ja immer, Schulmedizin ist richtig fantastisch, wenn es um akute Dinge geht, Autounfall oder Akutmedizin. Mhm. Aber was Longevity, Prävention betrifft, dass da viel Luft nach oben gibt. Deswegen die Mai-Frage, weil manche glauben das gar nicht, wie viel oder wie es eben nicht im Medizinstudium vorkommt, diese Themen. Was habt ihr im Medizinstudium über Schlaf gelernt, wenn du die daran erinnern kannst?
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es nichts dazu gibt. Also weder über Schlaf, noch über Stress, noch über Ernährung, noch über Selbstregulation, Tagesablauf oder sonstiges. Also nur mal so als Beispiel, wir wissen ganz genau, dass viele Chemotherapien besser funktionieren, wenn wir einen hohen Melatoninspiegel haben, ein hohes Schlafhormon. Mhm. Und wir lassen bei Krebspatienten mit Chemotherapie auf der Intensivstation nachts das Licht an, sodass die Melatoninproduktion gesenkt wird. Nur ein Beispiel. Also,
ja, das, was du hier gerade sagst, ich meine, ist es eigentlich fucking heavy, weil wenn du dir überlegst, wir schlafen optimalerweise irgendwie so 7, 8, 9 Stunden in der Nacht und jeder Mensch auf dieser Welt und du hast das komplette Medizinstudium jetzt durchlaufen, hast deinen Abschluss und du hast nichts darüber gelernt.
Gar nichts, nichts. Also auch über Ernährung sogar falsche Sachen. Also wir lernen immer noch leider und es musste ich auch im Staatsexamen so ankreuzen, sonst wäre es falsch gewertet worden. Man adaptiert ja dann, dass man, wenn man abnehmen will, fettarm, also fettreduziert essen soll. No joke. Die Leute lassen dann das Fett weg und kriegen Blutzucker, Achterbahn und noch mehr Heißhunger und essen unterm Strich viel mehr Kalorien. Naja, und kriegen dann noch einen Diabetes obendrauf.
Das find, also ich finde es verrückt. Also wir sind ja auch, sag ich mal, komplett, wir haben ja Ärzte aus den verschiedensten Bereichen, wie Müller, Wohlfahrt, und hier in dem Podcast sind ja auch schon einige gesessen. Und man fragt ja dann immer, wir wollen nicht recht haben, sondern wir wollen einfach nur die Besten sein. Und wir fragen ja, wir fragen Heilpraktiker, wir fragen Kinesiologen, wir fragen Schulmedizin und nehmen quasi überall die Antworten raus und schauen, was wir integrieren können. Aber eins muss ich schon sagen, was ich irgendwie absurd finde, ist das, dass man, wie lange dauert das Medizinstudium?
Über 6 Jahre, also 6,5 plus Doktorarbeit, also in dem Fall bei mir jetzt 8 Jahre.
Man lernt jetzt seit 8 Jahren dann über die Gesundheit und...
Nee, lernt man nicht. Da muss ich dich korrigieren. Wir lernen über Krankheit ausschließlich. Wir lernen nichts über Gesundheit. Das sind zwei Paar Schuhe.
Okay, verstanden. Man lernt über Krankheit und es werden 8 Stunden einfach vom Tag komplett ignoriert. Ja. Das finde ich fantastisch. Und also ich finde es grob wild, aber...
Es ist grob wild, ja.
Ja. Die zweite Frage, Entgiftung. Weil da habe ich schon so tolle Aussagen gehört. Und wenn man da Leute aus, oder ja, Freunde, die aus dem Medizinstudium rauskommen, was wir da hören. Und deswegen jetzt auch die Frage an dich. Entgiftung, was hast du im Medizinstudium drüber gelernt?
Naja, wir wissen, wie die Abbauwege von verschiedenen Giftstoffen sozusagen funktionieren. Das lernen wir schon. Das müssen wir auch alles aufmalen können. Also die chemischen Formeln von verschiedenen Abfallstoffen sozusagen und wie die in der Leber verstoffwechselt werden. Aber das war's dann. Also wie man das reguliert, welche Einflussfaktoren der Lebensstil zum Beispiel hat, das kommt nicht vor.
Okay. Und was wird, also man lernt quasi, wie man, keine Ahnung, was dann so verschiedene Formaldehyde oder...
Ja, oder auch die ganzen Medikamente. Also in der Pharmako, im Pharmabereich quasi lernt man relativ viel. Also welches Medikament wird wie abgebaut, weil das ja auch wichtig ist, wie kann das anreichern, wenn ich jetzt eine Überdosierung habe, macht das jetzt mehr die Leber kaputt oder die Nieren kaputt und darf ich es nicht geben, die ganzen Kontraindikationen. Das lernen wir schon, Gott sei Dank.
Okay, okay. Aber das ist ja auch interessant, dass ihr dann, kann man das so sagen, dass ihr überwiegend über das gelehrt bekommen habt, wie dann Medikamente, sagen wir mal, verstoffwechselt werden, wie die abgebaut werden und ausgeleitet werden und gar nicht so über Umweltgifte, oder?
Überhaupt nicht. Also Umweltgifte kommen eigentlich nur in einem ganz kleinen Randbereich vor, wenn wir jetzt über so spezielle Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel Asbest oder so sprechen. Das ist so ein kleines Nebenfach, das man einmal auswendig lernt und dann war es das.
Okay, das ist absurd, weil ich habe die bisherige Antwort oder sage ich mal so, es gibt ja so verschiedene Lager und es wären ja Leute oder Ärzte, die ja nur ernsthaft angegriffen, die sagen, wir müssen entgiften. Und von Ärzten, die sagen, der Körper ist grundsätzlich in der Lage, alles selbst zu entgiften.
Ja.
Und sag mal, wir kennen Ärzte, die verschiedene Proben dann gemacht haben, zum Beispiel von 8 Organen und dann von jedem Organ eine Gewebeprobe und sie haben in jedem der Gewebeproben Mikroplastik gefunden.
Ich wollte gerade sagen, ja, der Körper kann entgiften, aber nur das, was der Körper normalerweise auch bekommt. Also Mikroplastik ist ja nicht normalerweise vorgesehen.
Ja.
Also das ist so ein bisschen meine Einstellung oder auch die Schwermetallbelastung in Fischen und so weiter. Das sind ja alles Belastungen, die wir eigentlich ja gar nicht haben sollten.
Ja.
Oder auch das Östrogen aus Kassenbons.
Ich finde es halt so, also ich glaube, dir geht's ja genauso. Du bist überhaupt nicht gegen Schulmedizin.
Nein.
Sondern du willst einfach ergänzen.
Und man muss einfach diese Unterscheidung machen. Also die Schulmedizin ist toll, um Krankheiten zu behandeln, wenn sie akut sind, so wie du es vorhin gesagt hast. Was die Schulmedizin gar nicht kann oder worauf sie auch nicht ausgerichtet ist, ist die Gesunderhaltung. Also es gibt einen Riesenunterschied. Es gibt ja diesen Satz, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Den finde ich sehr treffend, um diese Unterscheidung zu definieren, weil die Schulmedizin schaut nur auf die Abwesenheit von Krankheit.
Ja, es ist crazy. Ich finde es halt so unfassbar ignorant. Andrew Huberman, der hat gesagt, dass im Schulmedizinstudium 50% der Inhalte jetzt faktisch falsch sind. Aufgrund der starken, sage ich mal, Weiterentwicklung und Informationen, die wir bekommen. Und diese, sage ich mal, Aussage, es werden ja Leute als Schwurbler oder keine Ahnung, was dargestellt, einfach nur, weil sie weiter vorne sind. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass es werde versucht zu ergänzen und da werden einfach so Läger gebaut. Aber ich meine, wenn wir in 8 Organen 8 Gewebeprobe entnehmen, und von den Gewebe, wir finden überall, sagen wir, Umweltgifte. Dann ist es halt einfach nicht mehr wegzudenken.
Mhm.
Hast du bei dir, bevor wir jetzt halt näher dann auf deine Arbeit eingehen, hast du schon gesehen, was zum Beispiel Blei, Aluminium, Glyphosat, Quecksilber, Arsen, Mikroplastik, zu was das führen kann? Hast du da Einschätzungen oder irgendwelche Anekdoten, Zahlen dazu?
Gut, wir lernen ja sowas im Extremfall. Also wir lernen dann im Medizinstudium zum Beispiel eine Bleivergiftung. Was macht die? Wie sieht das aus? Und dann kommen immer so Bilder von Entwicklungsländern, wo dann irgendwelche armen Kinder in irgendwelchen vergifteten Minen oder Schlammbädern und so weiter irgendwas arbeiten müssen. Also das sind dann so Extremfälle. Aber was wir eben nicht lernen, es sind so diese Nuancen. Das sind zum Beispiel Themen, die mache ich eher in Kooperation, bin ich auch ganz ehrlich. Also es ist nicht mein Schwerpunkt, sondern wir haben auch Leute, die Blutwäsche können, mit denen wir kooperieren. Aber man muss immer auch wissen, wo die Grenzen sind. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Also du hast jetzt mehrere Sachen gesagt, auf die ich kurz eingehen will. Ich finde es schon auch wichtig, dass das ärztlich begleitet ist, weil es gibt Ärzte, die sich damit gut auskennen. Und diese ganze Schwurbler-Thematik, finde ich, hat schon auch ihre Berechtigung, weil ganz viele Menschen wirklich so ein profundes Halbwissen haben und ihre Grenzen nicht kennen. Und ich finde, das wird im Medizinstudium schon gut gelernt. Wo sind die Grenzen von der Lebensstilmaßnahme? Wo müssen wir medizinisch eingreifen? Und wenn einem diese Grenze fehlt, und das ist auch so meine Kritik manchmal, die ich einfach übe an Coaches und oder Heilpraktikern, die halt diese Grenzen nicht kennen und halt einfach auch nicht wissen, was sie nicht wissen. Da sehe ich so einen kritischen Punkt. Und gerade wenn wir auf so Themen wie Entgiftung kommen, weißt du, ich sehe dann so Leute, die nehmen einfach Chelate. Chelate leiten Schwermetalle aus, sehr schön und gut. Die leiten aber auch alles andere aus, was wir brauchen. Dann haben die Leute einen Eisenmangel und so, und dann schaut keiner hin. Und man muss immer ein bisschen wissen, also man muss wissen, was man da tut.
Finde ich einen wahnsinnig tollen Punkt, wo du angesprochen hast, weil das sehe ich auch als großes Problem, wie du eben gesagt hast, dass Coaches, Heilpraktiker eben dann Halbwissen für voll nehmen und dass man dann auf den Kurs ist, Schulmedizin ist nicht vollständig und dann dagegen schießt und dass dort die Grenzen der Kompetenz nicht geachtet werden.
Genau. Also mein Ansatz ist ja eher, alle Menschen an einen Tisch zu bringen, die was dazu zu sagen haben. Wir haben bei mir Ernährungsmediziner, wir haben Sportwissenschaftler, wir haben Gesundheitswissenschaftler. Wir arbeiten aber auch mit vielen Ärzten, die Fachärzte sind in ihren jeweiligen Bereichen. Zum Beispiel die Nephrologen wissen super viel über Blutwäsche, auch über Ausleitung von Giftstoffen. Ja, aber die kann man doch ins Boot holen. Also mit denen arbeite ich halt zusammen.
Weil ich weiß, die, fantastisch.
Die haben halt auch diese Brille über den Tellerrand raus. Aber die haben halt auch das Fachwissen, dass sie halt nicht aus Versehen jemanden schaden.
Ja. Und da was ich da bemerke, ist das, bei wem dann also die Ärzte spricht, die über schon seit 30 Jahren behandeln, die sind ja tagtäglich am Patienten. Mhm. Und da fällt mir auf, die sprechen immer mehr über Entgiftung und immer mehr über so ergänzende Themen, weil die wahrscheinlich in ihrer Erfahrung einfach gelernt haben, man braucht, es müssen Dinge aus dem Körper raus, die da nicht reingehören, und man braucht dann auch noch Nahrungsergänzungsmittel, verschiedene andere Geschichten, die einfach beachtet werden müssen. Ja. Wo du am Anfang nicht weißt, weil du es nicht gelehrt bekommst, wie du jetzt da eben erwähnt hast, indem das zum Beispiel, also das ist nicht erwähnt, aber dass zum Beispiel über Schlaf nichts gelehrt wird, ist in meinen Augen ein bisschen ein Verbrechen.
Also, es ist der Wahnsinn. Vor allem, weil es eben auch so therapieentscheidend wäre für viele Therapien in der Medizin, in der klassischen Schulmedizin.
Ja,
das ist nur ein Teilbereich.
Ja, und ich bin alleine schon das übers lymphatische System nachdenke und dass wir in der Nacht, sagen wir mal, abgestorbene Zellen und unser Gehirn reinigen, das ist so unfassbar wichtig und dass man das nicht hört, finde ich unglaublich.
Ja. Ja, es gibt leider da eine Lücke, aber sage mal, jeder ist auch eigenverantwortlich für das eigene Wissen. Also ich habe das jetzt auch nicht vorgekaut bekommen, aber ich weiß halt trotzdem, weil ich mich selber damit beschäftigt habe seit 20 Jahren, selber Literatur lese, selber Zusatzausbildungen mache, auch im Ausland ehrlicherweise mir viele Kurse kaufe, und das Wissen ist schon da und es ist auch verfügbar. Und ich finde, jeder hat da auch Ärzte haben ein bisschen auch eine Eigenverantwortung, auch mal über den Tellerrand rauszuschauen und sich halt auch Wissen anzueignen.
Ja, und ich glaube, wenn uns ja Corona eins gezeigt hat oder so die vergangenen Geschichten, ist das, dass wir für unsere Gesundheit Selbstverantwortung übernehmen, weil es kommt keiner und fahrt zu dir nach Hause und zwingt dir dazu, dann die Diät oder dies und das zu machen, was für die wohltuend ist, sondern es ist am Ende, bist das du, der mit dem zurechtkommen muss. Und
ja, gut, die Menschen, die sind jetzt halt, oder die Patienten sind jetzt halt auf sich selbst gestellt, weil die Ärzte diese Wissenslücke haben. Ja. Also die Früher war ja nicht so viel bekannt, muss man auch sagen. Und das, der Inhalt, der Studienlehrinhalt, der hat sich ja nicht großartig angepasst an dieses neue Wissen. Das ist ja auch ein bisschen, was Andrew Huberman kritisiert und auch zu Recht aus meiner Sicht. Aber ich finde halt, dass Ärzte da zu verschlossen reagieren. Also, dass die nicht nur nicht wissen, was sie nicht wissen, sondern sich auch so aktiv dagegen sträuben, sich damit zu beschäftigen, weil sie sagen, das ist ja, hat ja mit Therapie nichts zu tun. Aber ich finde, wir müssen diesen Therapiebegriff ausweiten. Nicht nur eine medikamentöse Therapie ist eine Therapie oder nur eine, was auch immer, interventionelle Therapie, sondern es ist eben auch der Lebensstil eine therapeutische Maßnahme. Und es kommt so ganz langsam mal ein bisschen was in die Leitlinien, aber dann auch wieder nicht so richtig gelehrt oder auch nicht so richtig klar definiert. Da steht dann beim Bluthochdruck Lebensstilmaßnahmen. Ja, was denn?
Ja.
So. Und das lernen wir dann wiederum nicht. Also da ist noch ein weiter Weg und den sollten wir von beiden Enden schließen, aus meiner Sicht, aus der Medizin. Dürfen Ärzte sich, glaube ich, ein bisschen über den Tellerrand auch selber weiterbilden. Aus der Bevölkerung muss klar sein, die Ärzte haben im flächendeckend nicht das Wissen, um eine Lebensstilberatung zu machen. Können ja selber nicht. Also Ärzte haben ja oft selber auch einen desaströsen Gesundheitszustand, muss man sagen. Aus Unwissenheit oftmals. Die haben wirklich keine Ahnung. So, die wissen es nicht besser. Und da kommt eben die Eigenverantwortung vom Patient dazu.
Ja. Um das Thema abzuschließen, es gibt ja wirklich tolle Ärzte, dann gibt es Ärzte, die sind verschlossen, dann gibt es, sagen wir, Leute aus der alternativen Szene, die meinen, sie haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen und haben es geschnallt und durch die Matrix durchgeblickt. Und ich glaube, man kann abschließend sagen, dass es echt immer individuell ist. Es gibt fantastische schulmedizinische Ärzte, es gibt fantastische Alternativmediziner. Ja. Und ich glaube, unser Anliegen ist einfach, dass beides an einen Tisch kommt und dass man die Dinge heute ergänzt und erweitert, sodass man am Ende heute positive Ergebnisse hat. Und Lea, erzähl mal über wie bist du zu dem Ganzen gekommen?
Ich wollte eigentlich, als ich Leistungssportlerin war, vor 15 Jahren Prävention machen und habe dann gedacht, ich mache Sportwissenschaft, habe mich angeschrieben fürs Sportwissenschaftsstudium und komme aus einer Medizinerfamilie, muss ich vielleicht dazu sagen, als Background, habe damals gesehen, wie Medizin eben immer symptomorientiert ist, also dass wir eigentlich immer warten, bis wir ein Problem kriegen und das dann lösen. Und ich habe aus dem Leistungssport eben eine ganz andere Brille auf und habe mir immer gedacht, warum versteht niemand, wie man den Körper so erhält, dass er nicht erst Probleme entwickelt? Also wollte ich präventiv Medizin sozusagen machen. Im Sportwissenschaftsstudium wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich ein Studium brauche, also ein Medizinstudium, um überhaupt die Akzeptanz zu bekommen, für dieses Thema auch zu sprechen. Der Impuls kam mitunter auch sehr maßgeblich von meiner Mutter. Dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Mhm. Dann habe ich umgeswitcht zur Medizin, habe Medizin studiert, habe aber parallel auch noch Bioinformatik studiert, weil mich aus dem Sport raus auch immer so dieses Datenmanagement hinter Leistungsfähigkeit und Gesundheit interessiert hat. Also ich bin immer ein großer Freund von messbaren Ergebnissen, von messbaren Einflussfaktoren, die man dann eben auch gezielt verändern kann. Und das kommt sicherlich aus meiner Sportzeit. Also ich komme aus dem Handballsport, habe meine ganze Jugend in Handballhallen verbracht, war da in der dritten Bundesliga und habe mich dann verletzt, bin dann verletzungsbedingt nochmal zum Radsport gekommen, bin da 4 Jahre lang in der höchsten Liga der Welt gefahren, damals im Rennradsport. Und habe dann angefangen, ein Ausdauersportzentrum aufzubauen, weil ich mir dachte, ich muss lernen, wie ich ein Team führe, wie ich Prozesse baue. Ich fand das auch einen coolen Case, weil da war ich ja sattelfest. Ich kannte mich aus im Sport und man kannte mich. Also es war auch dann möglich, an Kunden zu kommen, auch wenn ich nicht der Marketing-Geek war. Und dann habe ich quasi angefangen, dieses Coaching-Konzept zu entwickeln vor 9 Jahren.
Wow, richtig stark. Also eine Ärztefamilie erst. Profimäßig Handball, dann Radsport, dann Performance-Zentrum oder Leistungszentrum,
genau.
Medizinstudium und jetzt hat quasi die Unternehmer beraten oder jeden, für den es relevant ist. Ja, genau. Du hast es richtig in den Knochen. Darf man fragen, wo deine Eltern, was haben die medizinisch? Seinen medizinischen Bereich hast du erwähnt, was machen die?
Mein Vater ist Gastroenterologe, also Magen-Darm-Trakt quasi. War klassisch in der Klinik, war leitender Oberarzt. Ich weiß gar nicht, 25 Jahre oder so. Ich war da auch viel mit dabei. Früher war das nicht so. Weiß nicht, ob man das sagen darf. Mhm. Aber ich hab viel gesehen, viel mitbekommen und habe halt auch gesehen, wie die Leute verlebt sind und dann halt auch Probleme haben, die sie eigentlich nicht haben müssten, wenn sie einen gesunden Lebensstil hätten. Gerade das Thema Darmkrebs ist ja auch was, wo man wahnsinnig viel machen kann mit dem Lebensstil. Ist aber eher das Thema von meiner Mutter, die ist Humangenetikerin und Chemikerin und hat eins der größten humangenetischen Labore Europas aufgebaut mit über 20 Fachärzten in der Beratung und dann eben das ganze Labor mit 100 Mitarbeitern. Und die hat sich dann schon mehr um dieses Thema Steuerung quasi gekümmert, also so ein bisschen proaktiver, also genetisches Risiko für Darmkrebs zum Beispiel war eins ihrer Hauptthemen, aber generell das Thema Erbkrankheiten war so ihr Bereich. Und mich hat halt so gereizt, das allgemeiner zu sehen, also Menschen da, wo sie gar nicht wissen, wo sie hinschauen müssen, einen Fahrplan zu geben, wo muss man denn hinschauen, was kann man denn machen, um das Risiko auf verschiedenen Ebenen einzuschätzen und dann halt auch niedrig zu halten.
Ich glaube, am Ende des Tages gilt in der Medizin, wer heilt, hat recht, fertig aus.
Ja, nur wie definieren wir Heilung?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das ist eine ganz schwierige Frage.
Das ist ein großes Brett.
Ja, müssen wir auch nicht aufmachen. Aber ich gehe jetzt zum Beispiel nach unserem Termin heute auch, habe einen Termin bei einem Arzt von meinem Kunden und stimme mich mit ihm ab und mache einen Therapieplan, weil er ein bisschen komplexer erkrankt ist. Und wir schauen, wie können wir unsere Lebensstilmaßnahmen ideal so ergänzen mit dem Therapieplan, wie können wir den auch fortlaufend anpassen, sodass es für einen Kunden halt ein rundes Konzept ergibt.
Mega. Lass uns derzeit, ich glaube, das vorherige Thema ist abgeschlossen mit Ärzte, Medizinstudium und dass du glaubwürdig bist und wirklich weißt, wovon du sprichst, zu dem, was genau du jetzt machst und was so dein Klientel.
Genau.
Wer kommt, ja, starte rein.
Ja, ich wollte immer mein Medizinstudium fertig machen und so lange mein Ausdauersportzentrum halten und eben auch im Online-Coaching-Bereich Sportler betreuen. Und das Ganze dann für Endverbraucher quasi anbieten und für Unternehmer. Dann kam Covid, das heißt, wir durften unser Ausdauersportzentrum gar nicht mehr betreiben. Unsere ganzen Klienten hatten kein Wettkampfziel mehr. Also meine ganze Zielgruppe war sozusagen weg von einem Tag auf den anderen. Deswegen habe ich das schon ein bisschen früher angefangen, auch parallel zum Medizinstudium. Und dann quasi mein ganzes Unternehmen umgebrandet auf das Unternehmen Jetzt Performance. Also das ist, was wir heute machen. Und da begleiten wir Unternehmer, Selbstständige und ganze Führungskräfteteams dabei, einen gesunden Lebensstil zu etablieren. Aber das will ja keiner hören. Deswegen nennen wir das Ganze jetzt Performance und sagen, hey, du kriegst auch im Hier und Jetzt mehr Leistungsfähigkeit. Du bist fitter, du bist entscheidungsfähiger, triffst bessere Entscheidungen. Deine Zündschnur wird länger. Du hast eine bessere Lebensqualität und wieder mehr Leistungsfähigkeit in deinem beruflichen Alltag. Das ist sozusagen die Aufhängung, weil ich mal sag, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Und es ist schön, wenn ich Präventivmedizin machen möchte. Wir sind interessiert aber ehrlicherweise keinen, ob er in 30 Jahren jetzt sein Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko reduziert hat oder nicht. Sondern was die Leute antreibt, ist, wenn sie im Hier und Jetzt eine Veränderung merken, ich kann mehr Termine machen, mein Nachmittagstief ist besser, ich komme morgens besser in den Tag, ich kann abends besser runterfahren und ich bin irgendwie netter zu meinen Mitmenschen. Das ist, was die Leute antreibt.
Ja, also das hast du, bei uns ist genau dasselbe und das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, den man jetzt mehr performen kann, das zieht und das will jeder und Herzinfarkt und später und Wahrscheinlichkeiten interessiert im Endeffekt keinen.
Nee.
Aber cool. Und das heißt, du hast jetzt hier Kunden, denen du hilfst, im Alltag wieder auf die Beine zu kommen, indem du Routinen implementierst oder erzähl mal, wie so ein Prozess abläuft.
Du, ich mache eigentlich das, was ich immer machen wollte, ich nenne es nur anders. Also Präventivmedizin ist sozusagen das Endprodukt. Also wir machen Primärprävention. Das heißt, wir gehen eigentlich alle Risikofaktoren an, die später relevant sind, um in 30 Jahren zum Beispiel eben das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko zu reduzieren. Aber was wir dafür eben machen, sind genau die gleichen Sachen wie zur Stressreduktion, um zur Leistungssteigerung wie im Profisport beispielsweise. Wir schauen uns Ernährung an, wir schauen uns Schlaf an, wir schauen uns Stress an und das immer wearable-basiert. Also zum Beispiel hier mit dem Aura-Ring haben wir die Schlafmessung, wir haben die Stressmessung, wir haben die Bewegung im Alltag. Wir haben so Spezialisten, die sitzen dann zum Beispiel 14 Stunden. Also wir gehen nicht nach Schritten, sondern nach Inaktivitätszeit am Tag. Wir haben Blutzuckermesser, also am Arm diese kleinen Sensoren von Abbott, Freestyle Libre 3 heißen die. Kann man den Blutzuckerspiegel kontinuierlich messen über 14 Tage. Das heißt, wir sehen, was unsere Kunden machen und wir können auch ganz gezielte Hilfestellung geben und sagen, guck mal, wenn du das ein bisschen änderst vom Timing, vom Verhältnis, dann schläfst du besser. Und dann können wir das auf Basis der Datenanalyse halt immer auch begründen, warum wir welche Empfehlungen geben. Und dann hat es so eine Gamification, die unsere Kunden halt wieder feiern. Also, das ist alles drauf ausgelegt.
Das ist mega. Ich fühle total, was du sagst. Man geht her und schaut sich den Ist-Zustand an.
Ja.
Und dann nimmt man die Messungen vor, ergreift Maßnahmen und dann sieht man, also man hat A, das Gefühl, aber B, du siehst schwarz auf weiß an Blutwerten, an Schlafqualität, an der HRV, ja, wie was besser wird und genau, kannst somit die Erfolge heimfahren.
Genau. Wir gehen natürlich auch weiter und schauen, dass die Leute sich einmal Blut abnehmen lassen im Labor, aber es ist alles so ausgelegt, dass es in den Alltag der Person kommt. Also wir suchen denen dann Labor raus in der Nähe bei ihnen. Die müssen nicht irgendwo hinfahren. Auch die Geräte kommen alle zu ihnen. Wir begleiten sie digital. Das ist alles zeitlich asynchron. Das heißt, die kriegen dann von uns so Datenanalyse-Videos. Die können sie auch abends oder am Wochenende anschauen. Also es ist alles auf maximale Zeitersparnis und Umsetzbarkeit optimiert.
Das wäre wahrscheinlich der Haupteinwand, dass man hergeht und sagt, okay, es gibt so viele Gesundheitsideen und so viele Gesundheitstools. Aber ganz ehrlich, es ist ein fetter Dschungel.
Hm.
Und ist es alles nicht umsetzbar, irgendwie. Dann hast du verschiedene Tools, dann sollst du da die Atemübung machen, dann sollst du da das machen und du schaffst es eigentlich gar nicht.
Genau, und das ist ja, was unsere Kunden vom Umsetzen abhält. Das heißt, wir priorisieren das auch. Die kriegen immer nur 1 bis 2 Aufgaben für 2 Wochen, mehr nicht.
Mhm.
Und dann schauen wir, was ist jetzt gerade wirklich so der Bottleneck? Warum, also was ist der größte Leistungsbegrenzer? Ja, und dann schauen wir, wie wir das umändern können mit möglichst kleinen Änderungen im Alltag. Und oft sind es die langweiligen Basics, die die Leute aber nicht machen, wenn sie es nicht messen können. Wenn sie dann einmal sehen, okay, wenn ich mehr Wasser trinke, schlafe ich besser. Und wenn ich besser geschlafen habe, bin ich leistungsfähiger, dann ist mein Nachmittagstief auf einmal weg oder ich komme morgens aus dem Bett. Dann fangen die an, mehr Wasser zu trinken. Das ist ein einfaches Beispiel.
Ist mega, ja, die einfachen, leichten Dinge. Man muss ja auch sagen, man kann ja, also wir beide, wir haben ja das Privileg, sage ich mal, ein bisschen in dem Bereich zum Arbeiten, du noch viel mehr wie ich. Aber ich habe, sage ich mal, die Möglichkeit, mir in die Sauna zu setzen, mich den ganzen Tag mit sowas oder sagen, immer wieder mit dem zu beschäftigen, Podcast-Gäste zu haben, wo ich mich informiere. Aber du bist ja immer nur in deinem Bereich. Und wenn du Banker bist oder, keine Ahnung, Immobilienmakler oder irgendwas in der Richtung, dann kannst du ja nicht den Gesundheitsbereich ja so durchdringen, sodass du die Qualität hast und die Informationen, um das Richtige akkurat umzusetzen.
Ja.
Und das heißt, du musst dir da eigentlich zwangsweise jemand an die Seite holen, den du die nicht 10 Stunden in der Woche mit dem informieren oder auseinandersetzen willst.
Ja, oder halt Trial and Error in die falsche Richtung machen willst. Also unsere Kunden kommen ja mal zu uns, die sagen dann, ja, ich lasse ja schon mal Frühstück weg, ich mache intermittierendes Fasten und ich gehe Eisbaden und ich gehe abends ins Gym. Und es ist eigentlich alles so das Schlechteste, was sie tun könnten in dem Moment, wenn sie im Dauerstress sind. Dann sind das alles zusätzliche Stressfaktoren. Und die würden eigentlich viel, viel schneller ans Ziel kommen, wenn sie das erstmal nicht machen würden und erstmal 3-mal am Tag essen würden, ihr Gym am Abend weglassen würden und dafür ein paar mehr Schritte im Alltag machen würden. Die einfachen, vermeintlich langweiligen Dinge. Und dann erst wieder eine Trainingsroutine aufbauen, wenn sie auch die Ressourcen dazu haben. Wenn man denen das dann einmal zeigt und sagt, guck mal, deine Sexualhormonwerte sind so, dass du eigentlich für die Mülltonne trainierst, dein Testosteron ist im Keller, deine Wachstumsfaktoren sind im Keller. So, ja, wo willst du hintrainieren?
Ja.
Ja.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt bei euch was buche, dann läuft es ab, ich kriege ein Analysegespräch.
Ja, genau, also es geht immer los mit einem Beratungsgespräch. Das ist auch immer noch unverbindlich, wo wir einmal eine Bestandsaufnahme machen, also Anamnese quasi, wo ich mir anschaue, gibt es vielleicht schon Vorbefunde, gibt es Blutwerte, wie sieht der Tagesablauf aus, wie sind so die Ernährungsgewohnheiten, welche Symptome und Beschwerden gibt es, die auch dem Kunden oft nicht bewusst sind. Also das arbeiten wir dann raus. Und dann machen wir, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, eben einmal die Analysephase. Das heißt, wir nehmen Blut ab, wir schauen uns den Schlaf an, Stress, machen Ernährungsprotokoll für 5 Tage, aber nur mit Fotos, also nicht mit Abwiegen oder so. KI ist ja soweit, dass sie dann daraus rechnen kann, was in der Mahlzeit drin war. Schauen uns dann das Bewegungsverhalten an, den Blutzuckerspiegel kontinuierlich, machen dann quasi eine Auswertung und schauen, wo sind denn jetzt die großen Hebel, die aber relativ wenig Aufwand brauen. Dann strukturieren wir das um und nach 4 bis 6 Wochen sind die schon komplett anders drauf. Sagen die schon, ah krass, wusste gar nicht, wie sich das anfühlt.
Ich finde es verdammt geil, weil du musst ja sagen, du isst jeden Tag, du schläfst jeden Tag, du trinkst jeden Tag. Und wenn du zum Beispiel qualitative Informationen bekommst, wie zum Beispiel, nimm Wasser, das richtig gut ist. Gefiltertes Wasser oder was, wo gar kein Shit drin ist. Und wenn du dann die Information hast und du setzt es um und du trinkst dann aufgrund dieser Information die nächsten 30 Jahre, gescheites Wasser. Was hat das für einen Impact auf dein Leben?
Ja.
Oder einfache Dinge wie Schlaf. Deswegen die einfachen Dinge, die du da eben ansprichst, wenn du die erfolgreich in deinen Alltag implementierst,
ja,
ist es ein guter Weg, um zu gewinnen.
Ja, das Coole ist, also mein Zielbild ist ja der Ripple-Effekt, wenn du so einen Stein ins Wasser wirfst und der so Kreise zieht. Und jeder Kunde von uns ist quasi der Stein und die ziehen ja ihr Umfeld mit. Weißt du, die sagen mir dann, hey, meine Frau hat jetzt auch mitgemacht und ich habe dir ein paar Videos gezeigt und die hat das und das umgesetzt und auf einmal hat die keine PMS-Beschwerden mehr. Beispielsweise so diese vor der Periode, so die schlechte Laune, Schmerzen und so weiter. Das ist ihr Zweck übrig. Oder, ja, die hat auch 20 Kilo abgenommen und wir haben das jetzt zusammen gemacht. Oder wir haben jetzt das Essen für die ganze Familie umgestellt. Meine Kinder essen jetzt auf einmal Gemüse, weil die wussten gar nicht, wie gut es schmecken kann.
So. Ja, ist richtig.
Das ist halt krass.
Ist richtig stark. Und der Welleneffekt ist halt dann auch groß, weil wenn man merkt, dass es einem selber gut geht, dann geht es ja dein Umfeld dadurch, sagen wir, automatisch besser. Es ist halt kontraintuitiv, aber es ist ja so.
Das zum einen und die andere Seite ist, dass die ja auch ihre Umstellung machen. Also ja, das bedingt sich ja gegenseitig.
Ja.
Wir sind auch immer offen, dass zum Beispiel die Ehefrauen mit in die Termine kommen, weil, also ich sag jetzt Ehefrauen, weil wir haben 95% männliche Klienten, weil es einfach zu wenig Frauen im Unternehmertum gibt, was sehr schade ist. Kann ich nur Frauen motivieren, auch Unternehmen zu gründen.
Aber ja, so ist ja, es und, nun mal. Ich fühle auch total, was du sagst, weil wir zum Beispiel, ich bin ja auch Unternehmer und habe auch Unternehmen und das geht jedem eigentlich, mit dem ich sprich, genauso. Du beginnst und dann fängt das Ganze an zu laufen und dann tust du während dem Fliegen Flügel bauen, dann kommen ein paar Probleme hinzu und dann denkst du dir, du machst jetzt schnell einen Sprint und schaust, dass du das innerhalb der nächsten 30 Tage fixt und aus dem Sprint wird dann halt 30 Tage, dann tust du 30 Tage Sprint, dann mehr Probleme, dann werden es schnell 90 Tage und dann merkst du, es wäre der Sprintmarathon. Mhm. Und dann bist du auf einmal, denkst du dir, krass, du bist jetzt 6 Tage in der Woche oder 7 Tage in der Woche nur am Rudern, du kommst eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe und es fällt dir nicht auf.
Mhm.
Und du gewöhnst dich dran. Und ich sehe das auch total, ich habe viele Freunde, die dann die Unternehmer sind auch, oder auch Kunden, die sagen, ich habe mich dann, dass ich einschlafen konnte, in Alkohol geflüchtet, mal für ein halbes Jahr und die haben dann oder Bier gekippt oder einfach sowas, dass du gut einschlafen kannst und da ruhig bist. Dann gibt's die Leute, die einfach Stress essen. Dann gibt's die Leute, man sieht dann so also die Auswirkungen und man merkt dann, dass man sich auf dem Gesundheitskonto einen Schuldenberg zulegt. Deswegen, ich fühle deine Arbeit mit jeder Faser. Dass man da dann einmal so einen Impuls von außen braucht oder meistens kommt dann ein Crash. Das ist ja das, wo du dann auch viele hast.
Ja, ich versuche halt immer früher die Symptome auch schon anzusprechen. Also ich gehe immer dahin, wo keiner mit mir rechnet, auf irgendwelchen Marketingveranstaltungen oder Unternehmer-Events, Masterminds, wo alle irgendwie so Vertriebstipps und Marketingtipps haben wollen, wie sie ihr Business schneller aufbauen können. Dann sage ich immer, hey, wenn du aus der Kurve fliegst, dann baust du gar nichts mehr auf. Und dann komme ich mit meiner Symptompalette und dann hören mir die Leute schon zu. Und manchmal erreiche ich sie auch, bevor es knallt.
Ja, das ist sehr schön, weil oft handelt man erst, wenn man ein Problem hat. Was ist denn so eine Symptompalette? Was sind denn so 5, 6 Symptome?
Der klassische Tag ist, also im ersten Stadium kommt man noch sehr, sehr gut aus dem Bett und ist dann so hyperaktiv. Geht dann zum Beispiel nüchtern zum Sport, weil dann läuft es danach auch noch besser im Büro. Man frühstückt nicht, weil intermittierendes Fasten ist ja super. Also man versetzt seinen Körper in das Stresshormone, damit man den Tag bewältigen kann. Dann trinkt man den ganzen Tag Kaffee, funktioniert super. Isst erst irgendwann um 2 Uhr nachmittags mal das erste Mal. Hat dann ein relativ spätes Nachmittagstief, so 15.30 Uhr. Und isst dann relativ spät auch erst zu Abend und dann aber 2 oder 3, also dann nachts um 22 Uhr kommt nochmal der Hunger mit einer Tiefkühlpizza oder einem Döner oder so. Ganz klassisch oder manchmal auch noch später.
Ja.
Und dann hat man abends nochmal so einen richtigen Energieschub. Wenn man isst, verdaut kurz und dann geht's nochmal richtig los. Und dann sitzen die bis 2 Uhr morgens an Claude Code aktuell und bauen irgendwie ihr Unternehmen weiter. Zwischendrin kriegt man gar nicht mit, was man so an Kollateralschäden fabriziert. Wenn man zum Beispiel so tired but wired ist, man ist nicht gut ausgeschlafen, aber man fühlt sich fit. Das heißt, man ist immer unter so einem gewissen Stresslevel. Die Zündschnur wird kürzer, man wird ungeduldiger, man kann sich nicht so gut fokussieren auf irgendwas. Man ist sehr ablenkbar, man hat einen sinkenden Serotoninspiegel, also Glückshormonlevel sinkt. Das heißt, man ärgert sich stark, aber man kann sich nicht mehr so freuen. Und um das zu überbrücken, holt man sich immer so einen Dopaminkick durch eine Ablenkung auf Social Media durch einen Süßstoff, also irgendeinen krassen Geschmack oder irgendwas, was man halt so, oder sehr viel Koffein, was man halt so verfügbar hat. Und dann irgendwann kippt das Ganze, sodass man morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommt, dass man bis 12 Uhr Brainfog hat, gar nicht mehr klar denken kann oder manchmal auch noch länger. Und dann halt echt nur noch so ein kleines Zeitfenster hat, wo man Termine legen kann. Also haben wir viele Kunden, die nur so 3-4 Stunden am Tag eigentlich vernehmungsfähig sind, sag ich mal. Und dann hat man irgendwann das Problem, dass man halt überhaupt keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr so richtig hat. Auch LED-Lampen hat zum Beispiel in den Räumen, da das Gehirn gar nicht mehr weiß, ist jetzt Tag oder Nacht. Dann haben die auch Schlafprobleme, wachen nachts um 3 Uhr, 4 Uhr morgens auf, liegen dann wach, schlafen nochmal eine Stunde ein, bevor der Wecker läutet, kommen dann überhaupt nicht mehr in Gang. Ja, und dann geht halt richtig die Abwärtsspirale los, dann wird es echt hart. Dann kommt Bluthochdruck, dann kommt Diabetes, das Bauchfett geht nicht mehr weg, die haben keinen Bock mehr auf Training, alles fühlt sich furchtbar an.
Ja, da hast du was beschrieben.
Ja.
Magst du mal so 3 Fallbeispiele? Gibt es da was du so raushauen kannst?
Also im Grunde machen wir ja immer das Gleiche. Die Frage ist nur, wo.
Also du hast schon die Unternehmer, wo oder Leute, die dann auch kommen, aus dem Burnout,
ja.
Aus dem, ich konnte tatsächlich nur 2 Termine am Tag wahrnehmen, von
ja.
Schlafstörungen, von Sekundenschlaf. Hast du wahrscheinlich schon alles erlebt und ist
genau.
Real.
Genau, das ist eigentlich das Kontinuum. Ich sage immer das Kontinuum des Verfalls, aber mein Marketing hat gesagt, das darf ich nicht mehr sagen. Ja, fällt nichts anderes ein. Aber es ist so dieses Kontinuum des Abbaus. Das, wenn man immer weiter in diesen Stressstrudel reinkommt.
Die Spirale nach
ja,
unten.
Die Abwärtsspirale, also, ja, sehr schön.
Ja. Okay.
Die Frage ist halt, wo ist man da? Also los geht's so mit kleinen Symptomen, wie man braucht immer wieder Dopamin, man muss sich irgendwie zwingen, morgens zu frühstücken, wenn man eigentlich keinen Hunger mehr hat, weil man viel Stresshormone hat. Man glaubt, man braucht auf einmal super wenig Schlaf. Man ist bis 2 Uhr hellwach, kann nicht einschlafen. Dann schläft man ein paar Stunden, wacht nachts nochmal kurz auf, schläft wieder kurz ein und startet dann in den nächsten Tag wieder so richtig überdreht. Nicht ausgeschlafen, sondern einfach komplett drüber. Dann hat man eben diese Thematik, dass man oftmals Bauchfett anlagert und das auch nicht weggeht mit Training. Die trainieren dann immer mehr, gehen abends noch ins Gym, wundern sich, warum sie keine Muskeln aufbauen. Ich würde sagen, das ist so die Phase, wo sie es gar nicht mitkriegen, wo sie denken, es passt schon alles. Und schauen sie sich irgendwelche Influencer an, trinken morgens ihren Proteinshake, haben dann noch härteres Training, gehen dann oft wirklich in so Maximalkrafttraining, teilweise 4-5 Tage die Woche. Und versuchen über Disziplin quasi noch mehr rauszuholen, weil es hat ja früher auch immer funktioniert.
Ja, ich hör dich total. Also es ist echt ja gefährlich, dem hier so zu verfallen, weil du denkst dir die wichtigsten Dinge zuerst und in deiner Wahrnehmung ist das Business und die Probleme zu fixen das Wichtigste.
Ja.
Bis das Problem der Gesundheit oder der nicht existenten Gesundheit so groß ist, dass die halt einfach einmal nutzt und dann ist Problem. Dann du merkst, du musst was restrukturieren.
Ja, und dazwischen passieren auch schon echt Kollateralschäden, weil die falsche Entscheidungen treffen, weil sie mit Mitarbeitern auch echt nicht gut umgehen, weil sie zum Beispiel ausrasten oder weil sie einfach nicht zuhören, Sachen übersehen, einfach nicht da sind, nicht richtig aufmerksam sind.
Also ich konnte es total fühlen,
ja.
Was du da sagst. Und ich bin jetzt halt mit den Unternehmen um uns herum. Also das ist echt schwierig und herausfordernd. Deswegen, ich fühle da aber dort total, wen man jetzt halt auf die zukommen möchte. Wie schaut das Ganze aus? Also wir verlinken hier unten die Webseite.
Mhm.
Dann bucht man sich einen Termin. Dann
genau.
Gibt es ein Beratungsgespräch und da wird einem dann gesagt, wie das Ganze abläuft.
Genau, also es gibt ein kurzes Erstgespräch. Einfach um aufzuklären, geht es um ein ganzes Team, geht es um die Einzelperson. Wir haben verschiedene Programme. Aber es ist so, die Anspruchshaltung an uns, weil wir zum Beispiel auch keine Therapie machen. Also wenn jetzt jemand eine Psychotherapie machen möchte, dann verweisen wir zum Beispiel auch an Kollegen. Also da wird einfach einmal kurz besprochen, sind wir überhaupt die richtigen Ansprechpartner? Und wenn ja, wer berät? Und dann gibt es ein Beratungsgespräch, wo wir einmal diese Bestandsaufnahme machen. Das ist auch noch kostenfrei. Dann nehmen wir uns wirklich eine Stunde Zeit per Zoom, schauen durch, was war denn bisher? Wann war es das letzte Mal gut? Was sind so die Beschwerden? Was sollte sich verändern? Und dann wird eben besprochen, was Maßnahmen sein könnten. Dann gibt es schon mal so ein paar erste Tipps. Also kann man immer was mitnehmen draus. Und dann schauen wir uns eben an, wollen wir das gemeinsam angehen und wirklich fundiert eben einmal die Motorhaube aufmachen und gucken, wie der Motor aussieht, also Blut abnehmen, ganzen Daten erheben und das Ganze dann über ein Jahr begleitet eben komplett strukturieren.
Finde ich mega cool, dass das ein Jahr begleitet wird, dass man es wirklich in den Alltag integriert. Bevor wir zu den, sagen wir mal, 5 Lifehacks aus deiner Seite kommen, habe ich noch eine Frage zu dir und was du über Saunen weißt, beziehungsweise wie und in welcher Art und Weise du das empfiehlst.
Also ich sehe das ja so. Wir haben ganz viele Kunden, die haben so finnische Saunen und für die ist immer alles, was krass ist, ist gut. Also die machen dann so über 100 Grad und so lang, wie es geht, bis ihnen schwindelig wird und dann so oft, wie es geht. Und
oder Eisbaden mit.
Und dann Eisbaden danach. Ja, weil dann ist es besonders krass.
Ja, und vor allem ein Eisbad am Morgen.
Oh, das auch.
Ja. Und ich habe jetzt auch Dr. Josefine Worsek, die war vor 2 Wochen da, mit der haben wir einen Podcast aufgenommen und die ist ein Wim Hof Practitioner und hat die Methode auch ein bisschen weiterentwickelt. Und da gibt's etwas, wo Stress und Eisbad, das ist nicht so eine ganz gute Kombi ist unter Umständen.
Genau, also ich muss ehrlich sagen, ich verbiete das meinen Kunden zu Beginn der Zusammenarbeit häufig, weil wenn die noch gar nicht auf dem Level sind, dass die schlafen, dass die normal essen, dass die Wasser trinken, dass sie sich bewegen im Alltag, dann können die diesen Reiz von der Sauna oder einem Eisbad gar nicht verarbeiten. Sag mal, das ist wie wenn du ins Gym gehst. Du musst ja auch diesen Trainingsreiz irgendwie verarbeiten, weil die Verbesserung kommt ja erst durch diese Reizverarbeitung. Man will ja einen Reiz setzen und dem Körper sagen, hey, du musst jetzt einen Anpassungsprozess in deinem Körper starten. Und wenn der Körper das nicht kann, weil der auf Energiesparmodus läuft und eigentlich mit Überleben beschäftigt ist, weil du ihn mit Stresshormonen, Schlafentzug, Bewegungsmangel, schlechter Ernährung, wie auch immer, gerade total an sein Limit bringst, dann wird da nicht viel passieren, im Gegenteil. Also wir sehen dann auch, dass Leute tatsächlich, wenn die so 2x15 Minuten finnische Sauna bis zum Anschlag gemacht haben, danach die halbe Nacht wach im Bett liegen, ja, weil die halt Herzrasen kriegen.
Ja, aber das ist, du sprichst jetzt von Leuten, die Schlafstörungen haben und die
genau,
wirklich,
meine Kunden.
Ja, genau, also Leute, die wirklich, ja, wirklich starke Herausforderungen haben, ja, dass für die Sauna zu viel ist. Also
genau,
finde ich sehr gut, was du sagst, dass quasi Eisbad oder zu starke Reize, egal in welche Richtung,
genau,
dass wenn man körperlich oder grundsätzlich stark angeschlagen ist, nicht machen.
Genau, aber das finde ich ja das Spannende, deswegen sitze ich auch hier, weil ich euer Produkt eben dahingehend spannend finde, weil man es eben ein bisschen justieren kann. Man kann ja gucken, dass der Reiz nicht zu stark wird und dass man ihn eben über auch andere Faktoren, die Entspannung fördern, trotzdem so nutzbar macht, dass es auch für gestresste Menschen funktioniert. Also ihr habt ja ein ganz anderes Modell. Es ist ja jetzt nicht vergleichbar mit einer finnischen Sauna.
Ja, also du kannst die Temperatur halt temperieren, du kannst dieselbe Intensität einstellen, dass du das wie bei einer finnischen Sauna hast, aber du kannst zum Beispiel auch sagen, ich mache hier halbe Temperatur und mache hier länger und du hast ja die Biophotonenmodulation und die ganzen anderen Geschichten da drin. Aber gibt's irgendwas, wo du bewusst Saunen einsetzt oder so, was ist, also ich würde mal gar nichts von meiner Seite über Saunen erzählen, sondern einfach nur, was so dein, was bei dir nur im System ist.
Also ich komme ja aus dem Leistungssport und da hatten wir ganz viele Sportler, denen wir das auch empfohlen haben und die haben davon massiv profitiert. Ich sage mal, die Klienten, die bei uns so 3 bis 6 Monate im Programm sind, die profitieren irgendwann auch davon, weil die haben ja dann wieder eine Basis. Die haben dann einen Schlaf, die wissen, dass sie 3-mal am Tag was essen müssen, die wissen, wie sie ihre Blutwerte wieder einigermaßen in Gang kriegen. Dann kann man auch über eine Sauna sprechen.
Ja.
Und dann empfehlen wir das auch, wenn die Möglichkeit haben. Aber da ist halt auch wieder das Problem der Umsetzbarkeit, weil die gehen dann oft abends um 22 Uhr noch ins Gym, weil da eine Sauna ist. Und das ist halt wiederum das Problem. Also ich sag immer, alles, was halt nicht einfach umsetzbar ist und auch regelmäßig gemacht werden kann, ist halt echt schwer zu integrieren in so einen Unternehmeralltag.
Ja, und wenn du das integrierst für ein halbes Jahr, dann, also du, wenn es halt schwierig ist, dann kannst du es halt nicht langfristig integrieren.
Genau.
Das ist halt das, was wir bemerken. Bei allen Gesundheitstools ist ja das meistens die Herausforderung.
Und es geht halt dann oft auf Kosten von anderen Sachen, also von Schlaf beispielsweise. Und da bin ich halt dann immer nicht dabei.
Ja.
Also wenn man sich dann entscheiden muss, gehe ich jetzt lieber schlafen oder fahre ich jetzt noch ins Gym, um in die Sauna zu gehen, dann sage ich halt, geh bitte schlafen. Da hast du im Zweifel mehr davon.
Ja. In meinen Augen gibt es ein tolles Buch vom Professor Matthew Walker über Schlaf. Und der ist,
Das große Buch vom Schlaf.
Ja. Der beschreibt es so, Schlaf ist das Fundament, auf der die Säulen der Gesundheit stehen. Und in meinen Augen ist es wirklich genauso. Und ich glaube, jeder konnte es bestätigen von seinem individuellen Gefühl, wenn du schlecht geschlafen hast, wie bist du, sag mal, reizanfälliger, einfach macht wenig Spaß.
Das Buch ist grandios, weil man muss eigentlich nur die erste Seite lesen, weil da steht nämlich aufgelistet, was passiert, wenn man unter 6 Stunden schläft regelmäßig.
Ja, und da ist was, Sportverletzungen, dass 60% aller Sportverletzungen entstehen, wenn Leute unter 5 Stunden geschlafen haben. Also das ist crazy. Dann hier Abschluss. Deine 5 Lifehacks, wo du sagen kannst, die kann man eigentlich so universell rausknallen.
Also es klingt vielleicht langweilig, aber ich würde wirklich den Schlaf priorisieren und dann muss man sich einmal fragen, welchen Einfluss oder was hat denn Einfluss auf einen guten Schlaf? Und da geht's los bei, ich habe genug getrunken, weil wenn ich Wassermangel habe, ist mein Puls zu hoch und komme nicht gut in Tiefschlaf. Dann ist die zweite Thematik Blutzuckermanagement. Wenn ich nämlich Blutzuckerachterbahn habe und nachts auch unterzuckere und ich meine nicht so ein bisschen niedrigen Blutzuckerspiegel, weil sonst kriegen wir hier Hate-Kommentare, sondern ich meine wirklich so 50 Milligramm pro Deziliter Unterzucker, wenn die Leute nämlich den ganzen Tag wieder nichts gegessen haben und vielleicht noch im Gym waren. Wenn ich das habe, dann liege ich halt nachts wach. Gerade morgens um 3 oder 4 Uhr. Also Blutzuckermanagement, 3-mal am Tag essen, regelmäßig essen, verpflegen, wenn ich trainieren gehe, weil unter Stress die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur nicht gut aufgefüllt werden und ich viel schneller unterzuckere nachts, weil ich keine Speicher habe. Also Blutzuckermanagement, dann Lichtmanagement, super wichtig. Also ganz simpel, morgens einfach mal eine Viertelstunde Sonnenlicht oder eine Tageslichtlampe, wenn es gar nicht anders geht. Funktioniert auch, sich an den Schreibtisch zu stellen, aber bis 11 Uhr muss das Gehirn irgendwie mal verstanden haben, dass jetzt Tag ist. Und das heißt nicht, ich schalte eine LED-Lampe an, weil eine LED-Lampe hat mit Tageslicht relativ wenig zu tun. Das ist nur ein kleiner Teil des Spektrums, sie ist nicht hell genug. Da könnte man jetzt eine ganze Podcast-Folge drüber machen, aber grundsätzlich muss das Gehirn einmal Vollspektrum Tageslicht bekommen, hell genug und komplettes Spektrum. Und dann müssen wir schauen, dass wir tagsüber quasi unseren, immer wieder unserem Gehirn möglichst kurze Phasen von Tageslicht geben und abends aber dann das Blaulicht rausnehmen. Also abends dann eher schauen, dass man mit Blaulichtfiltern arbeitet, dass man vielleicht sogar das ganze Lichtmanagement im Haus umstellt, dass abends eher rotes Licht ist, also ohne Blaulichtanteil. Leute denken immer, das rote Licht macht mich müde, aber das macht nicht müde, weil es rot ist, sondern es macht müde, weil der Blaulichtanteil so niedrig ist in diesen speziellen Lampen. Das heißt, dann braucht man auch hochwertige Lampen, die dann entsprechend wenig blaues Licht haben. Und dann eben schauen, dass man auch über Bildschirme mit Blaulichtfiltern arbeitet. Zum Beispiel die App Just Get Flux gibt es überall gratis. Die kann man sich einfach auf einen Laptop ziehen zum Beispiel. Und dann wird der Bildschirm so schön gelb.
Ja.
Da finde ich hervorragend, wenn es richtig gelb wird, weiß ich, jetzt muss ich mal schlafen gehen. Und dann hat man aus meiner Sicht die Thematik Bewegung. Also wenn ich mich den ganzen Tag nicht bewege und dann abends noch 10.000 Schritte mache oder ins Gym gehe, dann hat das mit ausgewogener Bewegung gar nichts zu tun. Also ganz viele Sportler, sogar Profisportler, haben oft Bewegungsmangel und schlafen deshalb schlecht, weil die sich tagsüber nicht bewegen. Also für mich ist immer eine viel wichtigere Kennzahl die Inaktivitätszeit am Tag. Also wie viel Zeit am Tag habe ich mich nicht bewegt und nicht die Schrittezahl an sich oder so.
Ja.
Das wären also die Basics. Ja,
es sind viele Punkte und es sind wie immer die Basics.
Mhm. Aber es ist halt so langweilig, dass es die Leute nur machen, wenn sie es messen. Wir müssen immer eine Umstellung machen und dann müssen die das messen und verstehen und dann kriegen die so einen Aha-Moment und dann fangen die an, das umzusetzen.
Ich finde es genial, weil oft ist ja die subjektive gesundheitliche Wahrnehmung, zum Beispiel bevor ich beim Aura den Schlaf gemessen habe, habe ich sehr schlechte Schlafwahrnehmung gehabt. Du denkst, du hast super geschlafen und dann merkst du, du hast eine Wachzeit von 1,5 Stunden und deine Schlafqualität ist total mies.
Mhm.
Und wenn man das dann trackt und misst, dann merkt man, okay, du hast 3 Stunden vorm Essen gehen, 4 Stunden vorm Essen gehen, nichts mehr essen, ich trinke genügend Wasser, wie du eben sagst, ich schaue, dass ich am Abend einfach keine Stressdinge mehr habe, du tust nicht direkt bevor du ins Bett gehst, 50 Instagram-Reels durchziehen. Mhm. Du merkst dann einfach, wie das messbar besser wird. Und dann kriegt man da immer mehr den Eindruck. Und wenn man es misst und spürt, also wenn man es sieht und spürt, dann ist das halt der goldene Kombi. Und deswegen finde ich es cool, dass bei euch halt eben dann beides halt stattfindet. Das war mega. Gibt es dann von deiner Seite irgendwas, was du noch loswerden
möchtest? Ja, eine Sache vielleicht, weil du es gerade so angesprochen hast, mit dem Aura-Ring, da sagen die Leute immer, ja, danke, ich brauche ja keinen Ring, der mir sagt, wenn ich schlecht geschlafen habe. Das weiß ich ja. Der Punkt ist, man weiß es exakt nicht, weil unser Körper, wenn er Stresshormone produziert, ja suggeriert, dass wir gut funktionieren und dass es uns gut geht. Und die Leute denken dann auch, es wäre alles gut, wenn es besonders schlecht ist. Also kennt vielleicht der eine oder andere, wenn man mal eine Nacht richtig wenig geschlafen hat, weil man weg war oder wie auch immer, dann ist man am nächsten Tag oft super fit. Also ja. Die Müdigkeit kommt erst 1-2 Tage später. Und das ist genau die Funktion von Stresshormonen. Also man ist dann nicht wirklich fit, man ist einfach komplett überreizt und überdreht unter Stresshormoneinfluss und funktioniert irgendwie noch, weil Stresshormone haben ja zwei Einflüsse oder zwei Grundfunktionen sozusagen. Einmal diese Taktgeberfunktion mit dem Tag-Nacht-Rhythmus, aber einmal eben auch diese Überlebensfunktion, wenn wir funktionieren müssen, weil wir angegriffen werden, beispielsweise vom Säbelzahntiger damals. Bild im Lehrbuch, dieser Fight-or-Flight-Mechanismus, dass wir dann eben den Blutzuckerspiegel erhöhen, den Puls erhöhen, dass wir fokussiert sind und dass wir vor allem nicht müde werden, dass uns nicht schlecht geht, wir uns keine Gedanken über andere Menschen oder Probleme machen, die gerade nicht überlebensnotwendig sind. Und in diesem Modus ist es super gefährlich, weil viele fahren in dem Modus jahrelang und kriegen es nicht mit und sagen dann, ja, mir geht's doch gut, was willst du denn?
Ja. Also ich kenne so viele Leute, die es ab einem gewissen Zeitpunkt, da ist dann einfach was Kummer und dann hat sie es zerlegt. Und Gesundheit ist was, also es gibt so einen Satz, den wir immer wieder verwenden, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn er krank ist, es gibt nur einen Wunsch, wieder fit zu sein. Und
ja, aber beim Dauerstress kündigt sich halt nicht so an, wie wenn du krank wirst, dass du jetzt müde wirst oder so, das denken die Leute immer. Aber Dauerstress macht, dass es einem super gut geht, man voll performen kann und auf einmal ist vorbei. Und das unterschätzen die Leute so. Dass der Weg dahin nicht so wahrnehmbar ist, sondern den muss man messen.
Ja, das ist wie bei schleichender Vergiftung. Du merkst es nicht, oder?
Ja.
Und es gibt immer mehr Symptome, immer mehr Dinge, die es verschlechtert. Und auf einmal knallt's und du merkst gar nicht, dass du zu wenig Energie hast oder eben zu viel Stress, weil es so schleichend passiert und du dich so dran gewöhnst und dann kommt irgendwas und dann haut es dich um.
Und die Stresshormone ja überkompensieren. Also die machen ja sogar, dass es dir besser geht. Die Leute, wenn dann sogar am Wochenende mal rausnehmen, sich mal ausschlafen, dann sagen die, boah Lea, ich habe viel zu viel geschlafen, das funktioniert ja gar nicht, ich bin super müde, den ganzen Tag nicht in Gang gekommen. Wie gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt weißt du mal, wie es dir geht ohne Stresshormone.
Ja, ist ein gutes Indiz.
Ja.
Insofern, Lea, vielen Dank. Es war eine Freude und richtig lehrreich. Ich kann hier wärmstens empfehlen, bei der Lea sich eine Session zu buchen, wenn man langfristig fit sein mag. Auch wenn man jetzt noch nicht das große Problem hat, wo Burnout oder dass man Schlafstörung oder irgendwie sowas hat. In meinen Augen macht es immer Sinn, sich einfach seinen Alltag anzuschauen und schaut, was kann man verbessern. Weil wenn man über 20 Jahre positive Routinen integriert oder für seinen Alltag da was schafft, wo man weiß, es funktioniert, ist gut, es ist messbar, du kannst es beweisen, hat das in meinen Augen einen nicht bezahlbaren Impact auf der Lebensqualität.
Ja, sehe ich genauso. Also ich arbeite sehr gerne mit Leuten, die noch keine Probleme haben, weil wir können ja von bis, weißt du, wir können so viel, wir können auch über genetische Risikomarker gucken, wo sind Risiken, wo muss man hinschauen, wir können Training optimieren, wir können diese ganzen Faktoren für Longevity optimieren, maximale Sauerstoffaufnahme, Muskelmasse, also wir haben jetzt ja so ein bisschen am, sag mal, unteren Ende der Abwärtsspirale angefangen, aber es geht ja von bis, wir kommen ja aus dem Spitzensport. Also langweilig wurde es noch keinem bei uns.
Ja, richtig cool. Lea, vielen Dank für deine Zeit, für die Zuhörer. Wir verlinken unten alle Informationen, Instagram-Profil, YouTube, bist du ja auch präsent, Webseite und da kann man sich dann sehr gerne einfach ein Beratungsgespräch buchen. Vielen Dank fürs Zuhören und Lea, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.